24/7. Der Podcast des Evangelischen Klinikums Bethel.
Ich freue mich auf eine neue Folge Podcast 24/7 und freue mich, dass Lars Kurzian zu Gast ist. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Ja, schön, Lars. Ich habe gedacht, für den Beginn muss ich mal fragen, wenn du gedanklich mal so 30, 31 Jahre zurückgehst, hättest du gedacht vor dieser langen Zeit, dass du mal später in Bethel das machen wirst, was du jetzt machst?
Nee, wahrscheinlich nicht. Wer kann, wenn er Anfang 20 ist, überhaupt sich vorstellen, 30 und plus ein Jahr in einem Unternehmen irgendwie wirken zu können? Nee, habe ich mir nicht vorstellen können.
Ja. Jetzt, das bist du ja, müssen wir mal dazu sagen, bist du pflegerische Fachbereichsleitung in der psychosozialen Medizin. Das heißt, du bist für die psychiatrischen Bereiche pflegerisch verantwortlich. Hilf mir doch mal so auf den Sprung und für die, die uns hören und so, das gar nicht sich vorstellen können, was bedeutet das?
Also es bedeutet natürlich, dass man die Rahmung schafft, ja, für die Kollegin genug Personal dazu haben, alle bei gut und Laune zu haben, dass man die Ausstattung schafft, was man braucht, um psychiatrisch pflegen zu können. Das fängt ja mit Ausstattung von Räumlichkeiten an, Infrastruktur, all das. Und dass man gemeinsam eine Strategie entwickelt, zu gucken, was ist eigentlich der Pflegepart hier. Mhm. Und zwar im guten interprofessionellen Zusammenspiel mit allen anderen Menschen, die wir noch da rumlaufen haben und Funktionen.
Und es ist ja auch ein weites Gebiet in der Psychiatrie hier, denn wir haben die große Erwachsenenpsychiatrie, GIA-4, die wir hier kennen. Dann gehört GIA-3 dazu als Gerontopsychiatrie. Dann gehören die Tageskliniken dazu.
Dann gehört die Kinder- und Jugendpsychiatrie
und die P-Klinik
am Standort. P-Klinik,
ja. Klinik für Psychosomatik und psychosomatische Medizin am Standort Johannesstift. Ich muss das immer ein bisschen einordnen für die Hörerinnen und Hörer, die uns weit weg mittlerweile hören, habe ich mitgekriegt. Ja. Und dass die Strukturen hier nicht so kennen. Aber es ist ein großer, ist umfassender Bereich, ne?
Ich glaube, es ist der größte Bereich, den wir im EVKB haben. Und das ist die größte Universitätspsychiatrie in Deutschland.
Hast du dann auch so einen radelnden Job durch die Stadt hindurch? Bist du viel unterwegs?
Ja, also ich komme schon mit dem Rad angefahren morgens und dann geht's weiter. Alle Standorte sehe ich zu, dass ich einmal im Monat überall gewesen bin.
Ja. Und wenn wir da mal so ein bisschen in das Thema psychiatrische Pflege gehen, was würdest du sagen, was sind so die Hauptthemen oder Unterschiede, wenn man es überhaupt abgrenzen kann, so somatischer Pflege? Also wir kennen ja Pflege, würde ich sagen, gemeinhin als etwas, da stellen wir uns den Krankenpfleger oder die Pflegefachkraft vor, am Bett die pflegerische Tätigkeit verzieht. Psychiatrische Pflege ist da ja wahrscheinlich was anderes.
Ja, insofern dann was anderes, weil die gar nicht so am Bett stattfindet, sondern die Menschen kommen ja zu uns meistens, dass sie somatisch fit sind. Das heißt, die laufen umher, gehen zu Therapien und haben ja auch tagesstrukturierende Einheiten etc. Und wir gestalten noch ein bisschen den Tag mit denen. Fängt mit der Morgenrunde an. Und ja, wir begleiten auch die Krise, in der man steckt. Jetzt muss man mal gucken, Psychiatrie hat ja verschiedenste Abteilungen. Meine ich allgemein psychiatrische Stationen, wo es vielleicht auch um Psychosen geht, Menschen mit Krankheitsbildern wie Schizophrenie oder geht es um Persönlichkeitsstörung, Borderline oder bin ich depressiv? Dann in der Gerontopsychiatrie denkt man natürlich an Demenz oder andere kognitive Erkrankungen des Alters. Wo wir uns alle begegnen, du hast eben gesagt, was ist der Unterschied, sind da sowas wie Deliere. Also die haben wir natürlich auch in der Somatik nach einer Operation zum Beispiel oder wenn ich nicht genug getrunken habe, begegnen uns auch Menschen in der Somatik, die delirant ist, also Verhalten zeigen, wo man sagt, die sind kognitiv nicht so auf der Höhe. Die wissen jetzt auch ein bisschen Verwirrtheitszustände und machen Dinge, die Außenstehende komisch finden. Und da kriegen wir nicht selten Anrufe und sagen, könnt ihr euch uns irgendwie nochmal beraten oder so. Wobei das Thema Delir jetzt mittlerweile eigentlich auch überall angekommen ist. Aber das sind Menschen natürlich, die vielleicht ähnliches Verhalten zeigen wie auch Demenz der Krankheit.
Stichwort Verhalten, das merkt man ja, ist oder weiß man ja auch, ist aus den unterschiedlichen Feldern, die ihr bearbeitet, ja auch Menschen mit einem sehr herausfordernden Verhalten. Ich habe so in der Vorbereitung gedacht, dass Psychiatrie über viele Jahre ja auch so in unterschiedlichen Bereichen sich um Stigma ausgesetzt ist. Würdest du sagen, ist es noch so? Erlebst du Themen, die nach wie vor so gesellschaftlich stigmatisierend sind oder ist das nicht mehr so ein Thema? Sind wir in dieser Gesellschaft da vorangekommen?
Ja, also es gab ja die große Veränderung mit der Psychiatrie und Kette in den 70er Jahren. Thema sprengt die Fesseln, sozusagen die Leute empowern, reinholen in die Gesellschaft, als das was ganz Normales. Und das hat sich natürlich über die Jahre fortgesetzt und heute Recovery-Gedanke, dass wir auch da sagen, Mensch, diese Verletzlichkeit, die Menschen zeigen in der Psychiatrie, die haben wir doch eigentlich alle. Mhm. Und es ist die Frage, was hält uns gesund? Was hält uns auf Spur? Warum wird der eine psychisch krank, der andere nicht? Aber diese Bewegung, sozusagen den Menschen nicht in seiner Andersartigkeit auszugrenzen, sondern mit reinzunehmen in die Gesellschaft und das als normal zu verstehen. Wir wissen auch, jeder von uns wird eigentlich hat einmal in seinem Leben Phasen, wo es besser wäre, dass er auch professionelle Hilfe bekäme. Mhm. Das sind also alles Dinge, die dazu führen, wo ich sage, das hat sich verändert. Aber denken wir an Aschaffenburg, schlimme Dinge in dem Land passiert sind, wo psychisch kranke Menschen auch in Erscheinung getreten sind als Täter von Dingen, ist natürlich der Schrei nach Sicherheit sehr groß. Mhm. So, ne, dass wir auch jetzt irgendwie auch so eine Veränderung merken, dass der Druck sozusagen wieder zunimmt, auch die andere Seite nicht zu vernachlässigen, zu sagen, ja, ihr habt auch eine Schutzfunktion sozusagen für Gesellschaft.
Aber was ich durchhöre, ist ja der Teil, so ein Ansatz, der sagt, Menschen in ihrer Situation einfach wahrzunehmen, da natürlich auch medizinisch, pflegerisch zu unterstützen, wo es geht und wo es notwendig ist, aber eher in ihrer Persönlichkeit oder in dem zu stärken, um möglichst autonomes Leben auch zu erleben. Stichwort Empowerment etc. Ihr habt kürzlich Leitsätze der psychiatrischen Pflege für den Fachbereich gemacht und das finde ich ein spannendes Projekt, weil das ja auch ein kleines Projekt gewesen ist, wenn ich das richtig verstanden habe.
So klein war es gar nicht.
Ja, also es ist doch etwas größer gewesen. Es hat sich über, das sind jetzt ja schon fast 2,5 Jahre doch, die sich dann gebraucht hat. Aber so ist das, wenn es eben nicht einfach nur am Schreibtisch entsteht und einer sitzt und sagt, ich schreibe das mal runter, sondern es ist wirklich ein Teamprozess gewesen. Nehme ich da noch mal ein bisschen mit. Wie ist das überhaupt dazu gekommen? Was hat euch bewogen zu sagen, wir wollen das jetzt nochmal in Leitsätze fassen?
Du hast ja eben, muss ich mal nochmal zum Anfang sprechen, weil ich ja 31 Jahre zwar in Bethel beschäftigt bin, aber nicht 31 Jahre fürs EVKB tätig war. War tatsächlich damals der Beginn. Mhm. Und nach der Ausbildung war ich in der psychiatrischen Klinik schon tätig als Krankenpfleger. Mhm. Als ich vor 3 Jahren wieder ins EVKB eingestiegen bin, hatten wir im November eine Klausur mit dem Pflegemanagement. Da sitzen die Stationsleitung, Abteilungsleitung zusammen. Und wir haben uns über wichtige Dinge unterhalten. Ausfallmanagement, Krankheitsquoten, wie die sich verändern, Rahmung, Beschaffungswesen. Mhm. Warum kommt der Maler nicht? Mhm. Und all solche wichtigen Dinge. Aber eigentlich gar nicht mit, was ist, oder psychiatrische Pflege kam nicht drin vor. Mhm. Und dann ist mir das aufgefallen, habe das nachmittags zum Thema gemacht und alle haben gesagt, ja, hast du eigentlich recht. Wir haben ja viel Orga, viel drumherum, aber unser Kerngebiet eigentlich nicht. Mhm. Und dann kamen wir so in den Austausch, was ist eigentlich für uns psychiatrische Pflege? Und haben gemerkt, wie schwierig das zu beantworten ist. Dann, dann stellen wir doch mal das dem Unternehmen und geben das in die Kliniken, in die Stationen, in die Abteilung rein und lassen unsere Menschen sich da mal mit auseinandersetzen. Und das war ein total toller Prozess, sehr unterschiedlich auch gemacht. Wir haben keine Methode angeboten, er sagt, das könnt ihr machen, Freestyle, wie ihr wollt. Mhm. Und manche haben auch einen eigenen Klausurtrag dazu gemacht, manche haben ein Konzeptgespräch dazu genutzt oder eine Übergabe. Und von daher, ich hatte eine Rückmeldung auf dem Schmierzettel und ich hatte fast ein halbes Buch sozusagen. Insgesamt von den 24 Departments haben 19 mitgemacht und das sehr intensiv behandelt. Wir haben über 402 Einzelrückmeldungen bekommen und die Leitsätze, die du jetzt vorliegen hast, ist so das geronnene Mark der Erkenntnis nach so einem Schreibprozess. Wir haben dann auch da wieder alle eingeladen, jede Abteilung, jede Klinik sollte jemanden entsenden, nicht nur Leitungsmenschen, auch von der Basis. Und dann haben wir gemeinsam diese Sätze geschaffen, geschliffen und immer wieder neu durchgekaut, haben das den Pflegenden vorgestellt, haben dann die Runden gemacht mit Mitarbeitervertretung, Geschäftsführung, Pflegemanagement, Pflegedirektion. Und ja, jetzt sind sie verabschiedet, sind fertig und wir gehen damit gerade auch in die Welt, haben diverse Tagungen, Kongresse, wo wir dieses Jahr sie vorstellen und auch ein bisschen von diesem Prozess auch berichten.
Ja. Also ihr habt einen Nerv getroffen auch bei den Mitarbeitern, das merkt man an den Rückmeldungen, da haben Leute echt Lust gehabt, sich mit zu beschäftigen, also das ist auch ein Bedürfnis. Hatte ich in den Rückmeldungen, gibt es da was, was dich völlig überrascht hat, wo du sagst, Mensch, da staune ich nochmal selber? Oder sagst du, habt ihr gesagt, da ist auch ganz viel dabei, was wir auch erwartet haben?
Naja, es gibt natürlich sowas, wo Leute das vielleicht zum Ausdruck gebracht haben, die diese Schwierigkeit, was das ist. Also wir hatten Dinge, die konnten wir da auch nicht nutzen. Es ist, was es ist. Mhm. War schon immer so. Ja, das ist zwar alles richtig, aber das macht es irgendwie deutlich, zu fragen, was macht ihr da eigentlich den ganzen Tag? Und dann das in 10 Leitplanken, sag ich mal, ja wirklich auszudrücken und das Konzentrat zu gewinnen, was es eigentlich geht. Das war gar nicht so einfach. Was mich überrascht hat, war die Zustimmung. Also wir haben ja viele kritische Geister auch in der Psychiatrie, die irgendwie sagen, was soll das am Anfang? Und ist doch klar. Und als wir das vorgestellt haben, ich sag mal in der Pflegevollversammlung, da haben wir doch sehr, sehr viel Lob bekommen, wo die sagen, doch, ich kann da was mit anfangen. Und wenn man das operationalisiert, weil es natürlich auf einer Flughöhe ist, die für alle gilt. Also das muss ja für die Kinder- und Jugendpsychiatrie, für die B-Klinik, am Johannesstift, was du eben gesagt hast, und für die Erwachsenen- und Grundpsychiatrie genauso gelten.
Yeah.
Deswegen setzt das natürlich jetzt nicht irgendwie pro Station an und gibt da eine Richtschnur, sondern eigentlich was Allgemeingültiges.
Ja, ich finde das von daher was Starkes, weil es ja was Verbindendes ist und es steckt ja schon im Titelleitsatz drin. Es ist eben kein Dogma im Sinne von, das muss jetzt Prinzipienraterei in allen Situationen gelten, aber es schafft einen verbindenden Rahmen. Und ich finde das von daher interessant, weil ich so gedacht habe, das kommt aus der Mitarbeitendenschaft und es sind jetzt in der Essenz eben gar keine technischen Fragen, wie wir sozusagen in bestimmten Dingen umgehen müssen oder wie funktioniert richtiges pflegerisches Handeln und wie machen wir den Prozess richtig, sondern es zeigt eigentlich, dass alle eine Sehnsucht haben, das Sinnstiftende ihres Berufes darzustellen. Weil ich dachte so, der erste Leitsatz heißt werteorientierte Pflege und Begleitung. Das ist vielleicht auch in einem gewissen Weise erwartbar in Leitsätzen, aber es macht es trotzdem irgendwie klar. Und ich bin hängen geblieben an dem letzten Satz, was uns eint, ist die Verletzlichkeit. Du hast es gerade schon mal angesprochen, diesen Teil. Vielleicht gibt es eine Lebensphase, wo wir alle mal professionelle Hilfe bräuchten. Dass das dann auch aus der Mitarbeiterschaft so kommt, eine Identifikation ja mit, vielleicht nicht mit einzelnen Personen, aber mit der Situation von Menschen. Ne? Das fand ich nochmal einen unglaublich interessanten Ansatz. Nicht einfach nur, hier sind die Gesunden, da sind die Kranken.
Ist ja nicht nur, dass ich selber vielleicht einmal im Laufe des Lebens Hilfe brauche, sondern ich kenne natürlich auch ganz viele Menschen um mich herum, Nachbarn, Freunde, Familie, die vielleicht auch schon professionelle Hilfe in Anspruch genommen haben. Also irgendwo, ja, die Offenheit zu sagen, du sprachst über Stigma, dass es nicht mehr stigmatisierend ist, sondern dass man sagt, eigentlich geht es bei psychiatrischer Versorgung immer um Menschen, wenn es nicht selber bin, in meinem unmittelbaren Umfeld, um mich herum. So, also ich hatte das selber, ich bin in eine Wohnung eingezogen von einem Menschen, wo ich dachte, am Klingelschild, da war ein ganz seltener Name, dachte, schon mal begegnet. Ja, war ein Mensch, den ich damals sozusagen gepflegt hatte, noch in meiner Ausbildung, in der Grundpsychiatrie. Und die Vermieterin, die ich hatte, begegnete mir auch nochmal im Kontext dessen. Also um mich herum leben Menschen, die auch unsere Angebote nutzen. Und ich bin vielleicht einer davon, wenn nicht. Das erzählt. Und das ist was Normales ist, ob ich jetzt irgendwie zum Diabetes einstellen, irgendwo hingehe oder sage, ich bin echt lange Zeit schlecht drauf, können Sie mir helfen?
Ich habe gerade so nochmal, also das ist auch ein Teil der Sätze, die Frage nach Umgang mit belastenden Situationen, selbst auch für Mitarbeitende und Mitarbeiterinnen, also die eigene Salutogenese im Blick zu haben. Wie schafft man das über so ein Berufsleben lang in so einem sehr dichten Setting von Erkrankungen etc. und Menschen ja auch unterschiedlicher Persönlichkeiten sich gesund zu erhalten?
Frage an mich als Lars Kozian oder Frage an...
Als wer würdest du denn gern hören? Als die Fachbereichsleitung oder als Lars Kozian?
Nee, fangen wir mal an sozusagen. Ich habe natürlich einen anderen Job wie die Kollegen vor Ort. Also ich habe eben gesagt, ich bin für die Rahmung zuständig. Das ist irgendwie alle mit nach Lust und Laune arbeiten können, möglichst mit genug Personal, guter Ausstattung etc., dass eine Strategie da ist und dass sich die Dinge und Prozesse dann abspielen können im Haus. Ich bin eigentlich nicht bei Gewaltsituationen dabei, bin bei den Krisen und den zugespitzten Dingen eigentlich nicht vor Ort. Und von daher habe ich einen großen Schutz auch für mich. Es gibt natürlich andere Drucksituationen, Sandwich-Positionen, ne? Es gibt immer einen drüber und einen drunter und es gibt Erwartungen und wie gehe ich damit um? Deswegen sage ich gleich was zu mir, aber vielleicht nochmal, bei den Kollegen bieten wir natürlich schon auch an, Supervision, Coaching, dass man das zum Thema macht, dass man reflektierende Gespräche führt und das nochmal hebt, was eigentlich da passiert ist, dass wir Situationen nachbesprechen, dass es nicht in mir bleibt, sondern dass es rauskommen darf, dass man das Gefühl hat, wir sind ein Team, wir tragen uns hier auch gemeinsam und man darf auch schwach sein und es geht, glaube ich, gar nicht darum zu sagen, jetzt Gewalt mit Gewalt zu beantworten, sondern diese Verletzlichkeit dahinter zu sehen und sehr vorsichtig, immer wieder angemessen mit möglichst wenig Zwang zu reagieren.
Es ist ja, wenn ich da reingehen darf, das ist ja überhaupt so ein wichtiges Thema, also weil ich auch mit diesem Thema, das fällt mir jetzt gerade ein, weil du sagst ja, mit diesem Thema Gewalt und aggressivem Verhalten im Krankenhaus beschäftigt bin an unterschiedlichen Stellen, dass wir eben sehr und klar unterscheiden und ihr habt es mit Patienten zu tun, die vielleicht oder die aggressives Verhalten aufgrund ihrer Erkrankung oder vielleicht auch eine Medikation und wir da natürlich schon klar sein müssen, auch zum Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber wir sie natürlich in ihrer Situation auch wahrnehmen und sehen müssen und die Intervention dessen deshalb sehr angemessen sein muss oder auf die Situation bezogen.
Genau. Und auch immer wieder ein Verständnis zu haben, ich sag mal, nehme ich dich mal mit in die Grundpsychiatrie, da ist ja so, dass viele, du hast jetzt Gewaltsituationen genannt, eskalieren, wenn Menschen in der Grundpflege versorgt werden. Aber stell dir vor, du weißt nicht, dass du jetzt Hilfe brauchst bei der Grundpflege und jemand fummelt an deiner Hose rum, öffnet die und will dich auf der Toilette setzen.
Weil du in der Grundpsychiatrie zum Beispiel demenziell verändert bist.
Genau.
Ja, genau.
Und dann hast du was dagegen. Ja. Und deine Reaktion ist eigentlich gar nicht gewalttätig, sondern Schutz.
Ja.
Also dass du sagst, ey, Hände weg. Das ist mein Intimbereich. Was machst du da? Und deswegen, glaube ich, ist auch wichtig, immer wieder zu wissen, warum neigt jetzt jemand dazu? Warum macht er das? Dass man sich das erklärt, weil es dann nicht so verletzt. Weil es mir für mich einfacher ist, es zu verarbeiten. Und jetzt komme ich nochmal zurück, dass du eben gesagt hast, was hält dich oder was hält die Menschen, deine Kollegen gesund? Das muss, glaube ich, jeder für sich selber beantworten. Du kannst jetzt nicht als Arbeitgeber sagen, du machst Sport und du machst irgendwie ein bisschen Yoga und so, sondern das muss ja zu dir passen. Und zu mir passt auch Yoga und Sport. Und zu mir, das eint uns ja so ein bisschen, wir machen ja beide zusammen gerne Musik. Und Musik ist natürlich auch etwas, was für mich einfach zum Gesund erhalten und zum resilienten Leben dazugehört.
Genau, ich hatte ja die Freude, weil du es ansprichst. Ich habe es ja auch auf dem Zettel gehabt, aber ich nehme es schon mal gern auf, als Musiker eigentlich kennengelernt. Und wir haben die Freude, an bestimmten Stellen manchmal miteinander Musik zu machen, was immer wieder viel Freude macht. Und ich habe so überlegt, in der Vorbereitung, auch im Blick auf die 30 Jahre, hat es vielleicht auch mal zwischendurch eine Phase gegeben, wo du gesagt hast, ach Musik, wenn es passen würde, könnte ich mir eigentlich auch hauptberuflich vorstellen. Also ein Mensch für die Bühne.
Ich bin ganz gerne auf der Bühne und mache gerne Musik. Schreibe auch selber Lieder und so und immer diverse Bandprojekte und sowas. Dieses, ich kann mir das vorstellen, gab es vor der Ausbildung, vor den 30 Jahren in meiner Jugend. Und da war es tatsächlich so, dass ich so eine Phase hatte, viel gejobbt und meine Eltern, glaube ich, ein bisschen zur Weißglut getrieben, weil ich nicht studiert, keine Ausbildung gemacht habe und sowas und davon geträumt habe, als Musiker berühmt zu werden. Heute bin ich total froh, dass das anders gekommen ist. Helge Schneider ist übrigens schuld daran.
Ach so, was hat der damit zu tun?
Herzeklug.
Ja, tu mal lieber die Möhrchen.
So in die Richtung. Der hat gesagt, tu mal lieber die Möhrchen. Mach was Ordentliches. Nein, es gab einen Showgig in der Zeche Bochum. Da bin ich eingeladen worden von einer Plattenfirma. Und ein Fanbus ist gefahren aus Bad Salzuflen dahin. Und wir haben gespielt. Und ich dachte, warum spricht mich keiner an? Es war eigentlich super, total gefeiert. Nachher bin ich im Fanbus wieder zurückgefahren und so, war wirklich ein schöner Abend. Und dann kriegte ich einen Anruf am nächsten Tag und sagten, ja, hier, Helge Schneider, ich weiß nicht, ob du den kennst, der geht gerade durch die Decke und der hat irgendwie seine Platte jetzt rausgebracht und wir hatten leider keine Zeit für dich. Und da war ich echt total gefrustet. Dann habe ich gesagt, ey, das ist auch ein Scheiß-Business. ich mache jetzt was Ordentliches.
Das finde ich eine echt witzige Story.
Ich habe noch so eine.
Ja, los, hau raus. Will sie wissen.
Ich habe natürlich meine, damals hatte man ja Tapes gehabt, Kassetten. Und dann habe ich die durch die Gegend geschickt. Und dann habe ich, ich glaube, Stratmann war eins der großen Booking-Agenturen. Und dann bekam ich einen Anruf von Stratmann und die suchten für Leonard Cohen, ich sag mal, jemand, der so in der Umbaupause spielte. Und dann habe ich gesagt, wie, Umbaupause finde ich aber blöd. Und dann haben die knallhart gesagt, alles klar, andere freuen sich, dann mach's gut, tschüss. So. Und dann war das auch vorbei.
Ja, also, du wolltest gleich die große Bühne, du hättest vielleicht erstmal die kleine Bühne.
Kann ich nicht mit dem zusammenspielen?
Jetzt musst du mit mir Musik machen und das tut mir was. Nein, aber du hast ja eine eigene Band. Das, aber diesmal, ich wollte dich in deiner Story nicht unterbrechen.
Nee, jetzt reicht's auch mit Story.
Ja. Ja, sehr witzig. Also und dann hast du gesagt, machst was richtig und bist in die Psychiatriepflege gegangen erstmal. Aber ist das der Teil, der dich, oder ist das damals noch Krankenpflege auch gewesen, oder ist das schon Psychiatriepflege gleich gewesen?
Nee, man, also dass man gleich mit Fachausbildung startet, ist unüblich. Ja. Auch damals war es nicht so möglich. Also macht immer eine Grundausbildung. Und ich habe noch Gesundheits- und Krankenpflege gelernt, den Titel auch abgeschlossen. Habe aber dann auch den Fachkurs noch gemacht. Ja. Also,
und da interessierte mich nämlich genau diese Faszination dafür oder der Weg in die Psychiatriepflege ist ja jetzt auch nicht so selbstverständlich. Gab es da einen Moment, wo du gesagt hast, da fängt an, mich mal was dran zu reizen?
Da ist auch die Musik wieder noch schuld, weil ich natürlich einen Job brauchte, um meine Musik so ein bisschen am Leben zu halten. Und ich hatte gejobbt in der libyschen Nervenklinik Dr. Sperner und das Suften. Und das hat mir schon wirklich gut gefallen. Und da habe ich mich ganz bewusst eigentlich auch für Bethel entschieden und wusste, ne, da kann ich nachher auch in die psychiatrische Landschaft dann ein. Hoffentlich.
Und wenn du jetzt mal so diese lange Zeit an den unterschiedlichen Stationen überblickst, das müssen wir gerade mal noch dazu sagen, du bist ja dann, also hast im GVKB angefangen, bist dann in Bethel war das Emmaus oder welches Haus war das?
Gar kein Haus, in einem Stiftungsbereich Gemeindepsychiatrie, heute Bethel Regional. Ja. Da haben wir eigentlich so teilstationäre Angebote für Menschen mit Drogen, Abhängigkeit oder Polytoxikoman, alles, was Spaß macht.
Verwechsel ich das jetzt? War es nicht du, derjenige, der ein Haus in Bethel geleitet hat?
Ja, das kam später.
Ach, das kam später. Ah, da war was. Ich dachte,
sechs Jahre war ich im Stiftungsbereich Gemeindepsychiatrie, wie Frau Phoenix, gibt es glaube ich immer noch. Und hab da eher Sozialarbeit viel gemacht, Schuldenregulierungen auf Ämtern begleitet und so weiter. Die Leute zu Hause dann in den WGs, die wir angemietet hatten, sozusagen begleitet. Und dann war ich im Dankort, habe Öffentlichkeitsarbeit gemacht, 5-6 Jahre. Und dann studiert in der Zeit, hier so ein Personalentwicklungsbegleitungsprogramm gemacht für zukünftige Führungskräfte. Doch, glaube ich, ein guter Karrieremove, das zu machen. Und dann bekam ich die Anfrage, ob ich nicht das größte Haus der Altenhilfe, Haus Elim in Eckartshagen. Das habe ich 12,5 Jahre gemacht. Das war ja auch so viel, das war insofern auch wirklich toll, weil nebenan war eine Kita und wir wohnten dann auch im Dorf und habe ich nicht selten meine Kinder mit dem Schlitten im Winter und mit dem Fahrrad im Sommer zur Kita gebracht.
In den tiefen schneiten Bielefelder Wintern.
Ja, ja.
Die ist vor 30 Jahren, da kam die so lange
Zeit noch her. Genau. Und dann wieder zurück. Ja. Und dann habe ich eben gemerkt, nach diesen 12,5 Jahren, da war absolut die längste Epoche, was jetzt Beruf anbelangt, dass ich wieder eine neue Herausforderung suchte. Und dann war die Stelle pflegerische Fachpreisleitung in der Psychiatrie frei. Ich dachte, jetzt könnte der Kreis sich wieder schließen.
Also du musstest nicht lange überredet werden für den Job, sondern es hat dich schon auch gleich gereizt.
Ja, hat mich gleich gereizt.
Und was war es, was dich da so dran gereizt hat, einfach wieder ins EVKB auch zu kommen und da wo du hergekommen bist, aus der psychiatrischen Pflege dann mit der Fachweiterbildung das zu machen, oder?
Also das hat mich in diesem Team gereizt, also die Fachbereichsleitung fand ich war ein gut besetzt, ein gutes Team. Und der Auftrag natürlich mit der Flughöhe jetzt nicht auf eine Komplexeinrichtung wie Elim es war, sondern mehrere Häuser Verantwortung zu übernehmen, unterschiedliche Strategiestränge zu kombinieren und vielleicht auch so von der Leitung nicht mehr im System zu sitzen, wie man als Einrichtungsleiter Elim immer noch im Haus verortet ist, sondern auch nochmal einen stärkeren Move zu machen, am System zu steuern.
Ja, und da würde ich noch mal ein bisschen nachhaken. Wir hatten es vorhin schon ganz kurz. Du hast jetzt ja einen langen Überblick in deiner Berufslaufbahn, auch an den unterschiedlichen Orten, aber immer irgendwie im Kontakt und in der Begleitung mit psychiatrischen Patienten, mit diesem Ausflug in den Dankort. Aber wir sind alle mit unseren Themen unterwegs und so weiter. Wie hat sich denn verändert, das Thema Begleitung in der Psychiatrie, psychiatrische Behandlung, psychiatrische Pflege?
Also der große Wurf, würde ich sagen, ist mir gar nicht aufgefallen. Also die Grundannahme.
Da muss ja nicht ein großer Wurf sein. Manchmal geht es ja auch schleichend oder wie auch
immer. Ja, also manchmal ist es ja auch so, dass durch die Pflegeforschung ganz andere Begrifflichkeiten, Konzepte modifiziert werden. Man von der Soziologie, von Medizin und Psychologie noch Dinge mit aufnimmt und daraus sozusagen neue Konzepte macht. Aber die große Richtung, den Menschen ernst zu nehmen und zu sagen, was dir passiert, passiert ganz vielen. Und deswegen, sage ich mal, eine wirklich grundlegende Veränderung war die Implementierung von sogenannten GenesungsbegleiterInnen, also Menschen, die eine psychiatrische eigene Erfahrung haben, mit auf die Station als Mitarbeiter zu gewinnen, die dann in den Krisen nochmal eine ganz andere Art von Beziehung aufbauen können, wie Menschen, die jetzt einen professionellen Hintergrund haben. Die gab es früher nicht, GenesungsbegleiterInnen, und das finde ich, das hat nochmal eine Menge bewegt. Also auch gerade, dass die Patientinnen, glaube ich, sich sehr stark darauf einlassen können oder dass es Ängste nimmt. Mhm. Also, dass man das Gefühl hat, ihr meint es wirklich gut mit mir. Mhm. Weil natürlich immer auch, wenn ich in die Psychiatrie komme, sag mal, vielleicht doch noch Stigmatisierung da ist oder ich komme schon wieder, ich habe es nicht geschafft oder sonst irgendwas, dann habe ich auch jemanden vor der Nase, der sagt, okay, ich habe gerade eine richtig stabile Phase, ich arbeite sogar hier. Mhm. Also ich bin ja auf dem ersten Arbeitsmarkt beschäftigt und ich kenne das alles, was du erlebt hast. Mhm. Ich war du.
Ja, also das, was du sagst, bringt mich ja nochmal zu dem Gedanken, dass ich glaube, das, was ja Patientinnen und Patienten häufig gerade auf der emotionalen Ebene erleben, ist ja das Thema Scham. Und das ist ja der spannende Punkt, dass wirklich, und da sind wir nochmal bei den Leitsätzen, das wirklich auch würdevoll im wahrsten Sinne des Wortes zu begleiten, den Menschen, wir können denen das ja nicht einfach nehmen, sondern die Scham ist da, die Angst auch vor Stigmatisierung, deswegen war mir das am Anfang auch nochmal so der Gedanke, wie ist es eigentlich in der Wahrnehmung, aber bei den Menschen ist das ja dieses Gefühl und dann Stück für Stück zu lernen, es darf auch irgendwie ein Teil von mir sein, weil wir es vielleicht nicht alles wegkriegen, was da an Erkrankung ist oder an psychiatrischer Störung, aber es kann sich irgendwie ins Leben integrieren.
Ja, sogar ich gehe noch einen Schritt weiter im Sinne von, das ist ein Teil von mir. Es muss gar nicht weg, sondern ich muss es vielleicht verstehen, ich muss einen anderen Umgang damit finden und indem ich mich damit beschäftige, löst es sich vielleicht auch ein bisschen auf, wenn ich weiß, woher das kommt, also was in meinem Lebensrucksack alles so drin ist und ich... Also Therapie ist ja häufig so, dass wir den Rucksack aufmachen und mal ganz gezielt mal reingucken, was können wir daran bearbeiten, also in verhaltenstherapeutischen Prozessen etc. Mhm. Manchmal ist es auch gut, dass wir sagen, den Rucksack lassen wir erstmal zu und wir gucken einfach, dass wir die Krise gemeinsam überleben. Mhm. Und wir nehmen sie an die Hand und wir stützen sie, wir sind da.
Wenn ich nochmal an dich als auch Mensch und Personalchef gehe, also Personalchef ist jetzt ein großes Wort dafür, aber in der Rolle, Funktion, dass du ja auch Mitarbeiter gewinnen musst und das Feld für begeistern musst, wie blickst du darauf? Ist das eigentlich relativ einfach? Interessieren sich die Leute für die psychiatrische Pflege und sagen, ja, Pflege, da ist es schon ein Fachkräftemangel da, aber wir sind da ganz gut dabei oder was müsst ihr tun, damit das gelingt?
Also es gibt eine Spreizung. Wir merken, dass das in der Erwachsenenpsychiatrie, in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, auch in der P-Klinik eigentlich unkompliziert ist. Gerontopsychiatrie haben wir jetzt auch Bewerbungsphasen gehabt, was ein bisschen länger dauert, Stellen nachzubesetzen. Ich glaube, dass es dieser ganzheitliche Ansatz ist, dass wir wirklich Körper, Geist und Seele in den Blick nehmen, dass das Leute anspricht, wenn wir sagen, Leitsatz Nummer 1, was uns eins ist, die Verletzlichkeit. Ich kenne mich und ich muss hier nichts spielen, ich muss keine Rolle spielen, sondern ich darf auch ein Stück weit so sein, wie ich bin. Mhm. Und vor allen Dingen, ich glaube, das punktet am meisten, der interprofessionelle Austausch und dass wir flache Hierarchien haben, dass wir wirklich gemeinsam behandelt und jeder hat seine Rolle und Funktion. Natürlich auch unterschiedliche Wertigkeiten in Bezahlung und sonst hier was. Mhm. Da können wir noch drüber streiten. Mhm. Aber letzten Endes ist es schon so, wir sind ein Team und jeder übernimmt einen Part. Und naja, wir als Pflegende von den 100% Mitarbeitenden in der Psychiatrie stellen über 60% sind das Pflegende. Mhm. Und da habe ich, glaube ich, 600 nachgeordnete Mitarbeiter mhm. als Köpfe. Das ja. ist schon riesig.
Eine Menge Personalgespräche, ja. Mitarbeiterjahresgespräche, die du machen musst. Ja, musst du ja nicht.
Muss alles ich nicht machen.
Es gibt ja auch nachgeordnete, leitende Mitarbeiter. Ja. Aber ein wichtiger Teil ist ja auch, dass man, und das zeigt ja dieser Geist, in dem ihr diese Leitsätze da miteinander entwickelt habt in diesem Prozesse auch, dass man eben in diesem Kontext, also miteinander unter den Professionen miteinander arbeitet, aber auch gut miteinander feiern kann. Ich glaube, es gibt auch in der Psychiatrie legendäre Jahresfeste, ne?
Ich hörte davon.
Hörst du davon? Also ja. da stehst du ja auch, glaube ich, am Mikro und machst mal den, spielst mal den einen oder anderen, zupfst mal an den Seiten.
Ja, mit unterschiedlichen Menschen spreche ich immer wieder Leute an. Es gibt immer Leute, die sagen, okay, mache mit.
Das ist überhaupt eine, das will ich mal noch sagen, das ist überhaupt eine tolle Erfahrung in diesem Haus. Also wir haben uns ja eher zufällig da gefunden jetzt für die Jubiläumsfeiern. Und dann hört man aber, da ist mal noch jemand und dann macht man das in unterschiedlichen Besetzungen, auch zu unterschiedlichen Dingen. Und das ist auch toll, wie hier so unterschiedliche Begabungen und Talente dann rauskommen unter den Mitarbeitern.
Ja, genau, wie viele das sind. Ja. Wir haben ja auch richtige, ich sag mal, ernsthafte MusikerInnen, die in Bands oder auch als Solokünstler unterwegs sind. Ich staune immer und sage, ach, du arbeitest bei uns? Wow. Mhm. ja, also das ist wirklich spannend.
Ja, Lars, auch wenn mir das natürlich persönlich ganz leid tut, dass man Helge Schneider dir vorgezogen hat und Leonard Cohen nicht deine Karriere geworden ist. Aber schön, dass du bei uns bist und dass du hier deine Arbeit machst und das seit vielen Jahren und daraus erzählt hast und mich ein Stück mitgenommen hast in die Welt der Psychiatriepflege. Dank dir ganz herzlich.
Ja, nochmal danke, dass ich hier sein durfte. War ja nur ein kurzer Einblick. Wir können ja zu bestimmten Themen nochmal vertiefen.
Ja, genau. Danke dir.
Das war 24/7. Der Podcast des Evangelischen Klinikums Bethlehem.